zwei, drei, vier. Entschuldigung, sag du zuerst. Nein, ich will dich nicht unterbrechen. Bitte sag du.
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3.
Ja, ja. Wunderbar.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Christoph und Lollo. Hallihallo.
Christi.
Wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarett-Duo stellen kann, nämlich, wie seid ihr denn eigentlich zum Kabarett gekommen?
Wir waren so eine Band und haben halt, also ich meine, wir waren ja natürlich, das ist ein Witz von einer Band, was wir sind, weil wir haben eine Gitarre.
Ja, aber würde ich so gar nicht sagen. Also ich finde, es rockt durch die Bank.
Danke, sehr freundlich. Und wir sind halt, also quasi so über die FM4-Schiene sind wir halt auftreten im B72 und im Chelsea und und bisher auch so auf Musikfestivals und so im Band- und Musik- und Rock'n'Roll-Kontext. Und dann, dass wir in die Nähe dieser Kabarett-Geschichte kommen, das hat einige Jahre gedauert und war dann auch eine schwierige Umstellung und war am Anfang auch gar nicht so lustig für uns, geschweige denn für die Leute.
Insbesondere, wenn ich drüber nachdenke, deshalb nicht, weil diese ersten Berührungspunkte mit dem Kabarettbereich waren in der Schweiz. Aha. Und die sind ja sowieso schon mal sehr...
Wo ist in der Schweiz?
Ich glaube schon, ja.
Na, da Deutschland hatten, vor allem.
Ja, sind aber auch eigenartig. Also eigentlich alle Ausländer sind ja... eigenartig.
Ja, das weiß man ja. Ja. Aber deswegen sind die auch alle im Ausland, weißt du, das haben wir so geredet.
Ich denke mal, das war in der Schweiz, bei diesem, wo die so ein schönes Plakat angefertigt haben mit so einem Holzschnitt oder was das war.
Ah, das? Naja. Aber es gab halt von, ich glaube, das war die Idee der Agentur eigentlich, dass wir halt so im Kabarett-Kontext auftreten und da. Das war schon eher schwierig für uns am Anfang, weil vor betrunkenen 14-Jährigen spielen ist eigentlich leichter, wenn du nicht darauf bestehst, dass sie zuhören.
Okay, aber du musst cool sein, finde ich. Das ist, macht's nicht, also ich finde, klassisches Kabarett vor betrunkenen 14-Jährigen zu spielen, ist praktisch unmöglich.
Ja.
Aber bei euch funktioniert's.
Vielleicht war das auch irgendwie deswegen die Logik, da irgendwie ins Kabarett reinzukommen, weil die 14-jährigen Betrunkenen, die haben uns auf der Bühne gesehen und wir haben damals schon dasselbe gemacht wie jetzt eigentlich immer und haben sich gefragt, das kann ja nicht sein, das ist eine Rock'n'Roll-Band, ist das nicht, was ist das? Mhm. Und so ist irgendwie der Gedanke bei denen geboren worden und dann weitergereicht an die übergelagerte Generation.
Okay, aber könnt ihr ungefähr sagen, wie euch die 14-Jährigen so wahrgenommen haben? Haben die das lustig gefunden?
Ja, ich kann mich konkret an den Moment erinnern, bei unserem allerersten Auftritt, da haben wir irgendwie 5 Lieder gehabt und durften im Vor- oder Zwischenprogramm für Stermann und Grissemann bei einem ihrer ersten Live-Auftritte überhaupt, glaube ich, Späße machen. Und da haben wir halt einfach nur unsere Lieder gesungen und dazwischen irgendwas miteinander geredet oder das Lied angesagt oder so. Da kann ich mich an den Moment erinnern, wie ich mich rübergebeugt habe zum Christoph und gesagt habe, die lachen uns aus. Weil komisch war, dass die Leute gelacht haben darüber,
was wir tun. Aber im Endeffekt haben sie doch mit euch gelacht. Oder es war doch beabsichtigt, dass das lustig rüberkommt, sage ich jetzt mal.
Weiß ich nicht. Ich stand unter Drogen.
Wirklich?
Ja. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Es liegt wahrscheinlich auch daran, weil, wie gesagt, da waren ja Grissemann und Stermann, die ja lustig sein sollten. Deswegen sind die Leute hingegangen, um sich zu unterhalten, um zu lachen. Ja. Und dann ist man halt davon ausgegangen, dass das andere, was die Pause füllt,
auch lustig ist. Und zwar vorsätzlich lustig. Das heißt, sie haben vermutlich nicht ausgelacht, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, also ich würde sagen, es war schon eindeutig skurril, was wir gemacht haben, weil wir haben ja auch nur über depressive Skispringer gesungen.
Richtig.
Aber dass quasi das so funktioniert, wie wenn ein Komiker auf der Bühne was Lustiges sagt und dann lachen die Leute, das hat mich schon sehr überrascht.
Okay. Also, aber im Grunde hat es funktioniert, es war nur überraschend, dass es so war.
Ja. Also, ob es jetzt funktioniert hat, können wir auch diskutieren.
Also, mein Ansatz damals, mein Vorhaben war, schön zu singen. Okay. Das hätte ich gern gemacht.
Und wie würdest du im Nachhinein sagen, hat das...
Ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr so genau. Ja, aber ich, es ist damals, glaube ich, schon noch besser gegangen als heute.
Das glaube ich nicht. Das sagst du jetzt so.
aber weil wir schon bei Stermann und Grissemann sind, gehen wir mal vielleicht nur einmal ganz kurz ganz zum Anfang. Eure Entstehungsgeschichte als Band, sagen wir jetzt mal, ist ja untrennbar mit Stermann und Grissemann verbunden. Stimmt das so?
Das kann man so sagen, ja.
Wollt ihr die Geschichte mal kurz erzählen, bitte?
Nicht ganz. Also als Band gab es uns schon, bevor wir beschlossen haben, uns entdecken zu lassen von Grissemann und Stermann. Wir haben beide in so Rock'n'Roll-Bands musiziert. Mhm. Wir waren auch beim Popotrom, so einem Bandwettbewerb,
ja,
getrennt voneinander in verschiedenen Bands. Und der Lollo hat sich vorher schon für Musik interessiert. Und deswegen hat er in einer einschlägigen Zeitung, glaube ich, war das, eine Anzeige gesehen, dass es einen sogenannten Open Recording Day gäbe in einem Tonstudio im 6. Bezirk. Und da geht man hin und dann nimmt man ein Lied auf und dann kann man das Lied mit nach Hause nehmen und das kostet nichts.
Und man kriegt eine CD, das war damals ganz neu.
Ah ja.
Okay. Und dafür muss man aber eine Band sein, weil es ist ja so ein Tonstudio, kannst du nicht einfach als Lyriker hingehen zum Beispiel.
Ja,
das macht
man ja
nicht. Es war eigentlich auch eher gedacht für so Rockbands, so Heavy Metal und so.
Ja, so war es dann auch. Die waren alle schwarz angezogen und es gab bei allen anderen einen Schlagzeuger. Und deswegen waren wir dann auch sehr spät abends dran erst mit dem Aufnehmen, weil die brauchen ja alle so lang mit dem Schlagzeug. Das dauert irrsinnig lang. Und dann haben wir unser Lied extra komponiert vom Lollo dafür, da aufgenommen. Und da haben die auch schon gelacht, hinter der Scheibe. Der langhaarige Tonmeister hat gelacht.
Weil das Lied damals schon über Skispringer gegangen ist?
Vielleicht auch einfach deswegen, weil wir keinen Schlagzeuger gehabt haben.
Ah ja, vielleicht. Ja, aber ich meine, aus seiner Position muss der sitzt 8 Stunden dort, eine Heavy-Metal-Band nach der anderen, dann kommen wir und singen über einen tschechischen Skispringer und es ist viel zu langsam.
Ja, aber wie ist denn die Idee entstanden, über Skispringer zu singen überhaupt?
Das war so, dass ich zum Christoph gesagt habe, ich will da hingehen und aufnehmen, weil ich will ein Tonstudio von innen sehen und ich spiele halt Gitarre und du kannst singen. Und hat er gesagt, ja, okay. Und dann irgendwann auf einer Party mitten in der Nacht hat der Christoph plötzlich gelallt, das Lied muss heißen Schenk Frantischek Jesch ein Lebkuchenherz. Habe ich gesagt, wow. Gut, so machen wir es, obwohl ich keine Ahnung hatte, wer Frantischek Jesch ist.
Cool.
Und dann hat es dieses eine Lied gegeben und es gab zu dem Zeitpunkt nicht den Plan, ein zweites Lied zu machen oder eine Band zu sein, sondern eigentlich wollte ich nur einmal in einem Tonstudio sein und eine CD haben.
Verstehe. Also zuerst war die Anzeige zu diesem Tonstudio, dann der Beschluss, das zu machen und dann die Idee mit Frantischek Jesch.
So sagt er, ja.
Okay. Auch daran kann mein Kollege sich nicht erinnern. Ich kann
es nicht genau sagen, wie. Aber du weißt wahrscheinlich daher auch nicht, wie es zu dem Titel überhaupt gekommen ist. Der war dann einfach da.
Oh ja, das kann ich mir schon denken. In jedem Kopf, insbesondere in kindlichen Köpfen und Jugendlichen, gibt es, glaube ich, Wörter, die man gern hört im Kopf und gelegentlich auch einfach so sagt. Mhm. Bei mir waren das verschiedene Wörter, je nachdem, wie alt ich war. Einmal habe ich gerne Hitchcock gesagt.
Okay.
Und dann unhygienisch und zu dem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich Frantischek Jesch. Das waren dann schon zwei Wörter.
Okay, weil das ist eine super Beobachtung, finde ich. Immer so ein
bei dir nicht, oder wie?
Naja, das könnte vor allem die Wörter jetzt nicht so einfach abrufen. Es stimmt ziemlich sicher und wie gesagt, das ist eine super Beobachtung. Aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, was das für Wörter waren bei mir. Hitchcock ist eh ein super Wort, was man eigentlich
ja, sagen. Schon, gell.
Ja, aber es klingt wie so eine Aufgabe für Schüler. Schreibe eine Geschichte mit diesen drei Begriffen.
Ja, und warum Frantischek Jesch? Weil ich im Fernsehen habe immer Sport anschauen müssen. Insbesondere, wenn die Oma zu Gast war, dann haben die Skifahren geschaut und halt Skispringen.
Okay, also die Oma war zu Gast und die ganze Familie hat
ja, sozusagen Skifahren. Die haben sich auch immer Notizen gemacht von den Zwischenzeiten und so.
Ja, wirklich?
Ja.
Also das war, du bist ja in einer sportbegeisterten Family aufgewachsen.
Ja, also nicht aktiv.
Ja.
Die haben immer geschaut.
Finde ich ziemlich gut. Die Zwischenzeiten notieren ist schon super.
Gibt es wahrscheinlich heute noch so welche?
Ja, wahrscheinlich würde man es mittlerweile fotografieren mit dem Handy.
Ja. Ja, und das Lied war dann halt so komisch und hat mit der Realität ja wahrscheinlich gar nichts zu tun. Mhm. Und warum das? Weil es noch kein Internet gegeben hat, wo man hätte recherchieren können, wer dieser Franziska Giesch eigentlich ist und was er so macht oder gemacht hat.
Es hat schon ein Internet
gegeben. Nein, das hat es. 1995 hat es kein Internet gegeben. Schau im Internet nach, was es schon Internet gegeben hat.
Wir haben da jetzt definitiv keins. Der Vorschlag ist von dir gekommen und du hast dann ein Lied über den Skispringer Franziska Giesch geschrieben. Weil ja. Aus dem Lied ist ja schon hervorgegangen, dass er ein Skispringer ist.
Ja. Ja. Das wusste ich.
Okay. Und es ist ja bis heute so, dass die Lieder du schreibst eigentlich, oder?
Mhm.
Ja, okay. Und dann jetzt nur ganz kurz die Geschichte mit Stermann und Christian.
Und dann haben wir eine CD geschenkt bekommen und CD-Brenner waren damals tatsächlich ziemlich neu. Das war das erste Mal, dass ich einen CD-Brenner gesehen habe. Das kennen die jungen Leute jetzt gar nicht mehr, aber ja. Das gab's mal.
Ja. Okay, das und ist wie ein USB-Stick, nur mit nur Musik.
Genau, und völlig unpraktisch und wird schnell kaputt. Und die haben uns eine CD geschenkt, weil das war halt die Aktion von denen. Und die zweite CD, die wir haben wollten, weil wir ja zwei sind, konnten wir kaufen um 500 Schilling. Und dann haben wir diese zweite CD gekauft.
Das ist gar nicht so wenig.
Na, das war eigentlich die größte Investition unserer Laufbahn.
Und dann haben wir eine CD behalten, die hast, glaube ich, du. Und die andere CD haben wir mit einem schönen Cover versehen und an Stermann und Grissemann geschickt, weil wir waren sehr große Fans der Sendung Salon Helga, die es damals jeden Freitag um 20.15 Uhr, glaube ich, gab. Und die sehr lustig war und wo sie immer auch deutschsprachige Musik gespielt haben.
Genau, nämlich eigentlich nur.
Ja, und den Martin.
Das ist möglich. Ich war auf jeden Fall zu dieser Zeit auch Salon Helga-Fan und ich kenne euch ja von dort. Also das war meine erste Begegnung mit euch. Ist sehr lang her, aber ich bin sozusagen von Anfang an dabei bei euch.
Oh. Ja, ja und die haben da haben wir das halt hingeschickt und sie gefragt, ob sie das nicht spielen wollen, statt der Musik, die sie da damals gespielt haben. Und dann haben die das gleich gemacht und haben das Lied jede Woche mehrmals, glaube ich, gespielt.
Genau. Und ihr wart dann relativ schnell, wenn ich dieses Wort so sagen darf, Kult. Für speziell jetzt im FM4-Universum für Salon Helga Fans war sie ziemlich schnell so eigentlich die coole, junge, witzige Band, oder?
Ja, ja. Schon populär. Es hat auch so Gerüchte gegeben, wer wir sind, ob wir nicht wer anderer sind eigentlich in Wahrheit.
Ah ja, so das habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen.
Und woher wir kommen.
Nicht.
Viele haben geglaubt, wir sind aus Tirol, andere, wir sind Deutsche.
Okay. Weil ihr ja immer wieder in Tirol gespielt habt, deswegen vielleicht.
Ich weiß nicht. Genau. Ja, das hat dann noch 2-3 Jahre gedauert. Mhm. Aber es hat sicher sehr geholfen, dass FM4 damals ziemlich neu war.
Mhm.
Und zum Beispiel eben halt diese ganze Szene quasi. Die haben halt alle sich sehr gefreut, dass es endlich ein cooles Radio gibt. Und haben das gehört, auch so im Süden Deutschlands und im Osten der Schweiz und so.
Und ihr habt diesen Wind mitgenommen und dann in Kürze einmal eine CD aufgenommen. So habt ihr ungefähr mitbekommen. Oder so wird sie jetzt rückblickend einmal vermuten.
Also dann. Naja, wir haben dieses eine Lied hingeschickt und dann noch andere aufgenommen. Ich würde mal sagen 4 weitere oder 5 oder so. Nämlich im Funkhaus. Da war so ein Tontechniker, der hat das aufgenommen und auf der anderen Seite der Scheibe sind auch gesessen, Grissemann und Stermann, und haben jeweils applaudiert, wenn ein Lied zu Ende war und haben gesagt, das war gut oder wir sollen es nochmal aufnehmen, glaube ich.
Genau, das war so, dass wir Salon Helga gehört haben, irgendwann Wochen oder vielleicht sogar Monate später, und Stermann und Grissemann gesagt haben, sie haben kein Bier im Funkhaus und es soll ihnen doch jemand Bier bringen. Und da wir gerade in der Nähe eines Würstelstandes waren, haben wir ihnen Bier gebracht und dann haben wir mit ihnen ein bisschen geredet und der Stermann hat gemeint, hey, macht's doch noch mehr traurige Lieder über Skispringer, damit ihr mehr als eins habt. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir dort aufnehmen dürfen. Dann waren es 5 oder so.
Genau, aber ein Lied nochmal aufnehmen ist war gar nicht so sehr erwünscht oder leicht möglich, wie das heute der Fall ist, weil das war so ein Tonband. So ein Magnet-Tonband.
Ah ja, richtig.
Und das hätte man halt schneiden müssen mit der Schere.
Ja, genau.
Deswegen haben wir es eigentlich nur einmal gesungen, jeweils. Genau. Mhm.
Und dann haben wir später, aber die CD haben wir ja auch im Funkhaus aufgenommen, fällt mir gerade ein.
Ne? Ja, ich glaube, die erste war auch noch mit Tonband, oder?
Wahrscheinlich.
Mhm. Das war dann so im großen Saal, glaube ich, sind wir gestanden, zu zweit.
Das weiß ich
zum CD aufnehmen.
Aber Es hat euch schon recht getaugt, könnte man vorstellen, oder? Das war ja so nicht geplant.
Ja, so ja. Auf der Bühne stehen und Musik machen war, glaube ich, unserer beider Traum.
Schon.
Schon immer?
Ja.
Also Lokomotivführer oder Fußballspieler wollte ich nie werden.
Okay, immer Rockstar.
Naja, oder Opernsänger.
Aber okay. Ich glaube, Rockstar,
Rockstar ist leichter.
Ja, aber das hat dann schon noch Jahre gedauert, bis wir aufgetreten sind. Wir sind dann irgendwie zweimal aufgetreten mit Sherman Grissemann und dann ein Jahr später einmal in Innsbruck und dann ist es ganz langsam erst gekommen.
Ja, aber die erste CD, die ist dann, hat sie zu kaufen gegeben eigentlich?
Ja, ja, die ist richtig groß promotet worden.
Und Entschuldigung, war sie bei Hornzl gleich mit der ersten CD schon?
Ja. Ah, okay. Also eigentlich natürlich. Gecko. Gecko heißt der Vertrieb.
Genau. Na, Gecko heißt das Label.
Genau, sage ich ja.
Und zwar ich erkläre mal den Unterschied.
So entzückende Geschichten. Wir waren zu dem Auftritt in Innsbruck, der seitdem jedes Jahr stattfindet, dort. Meistens am 3., manchmal am 4. Jänner. Und wir sitzen dort in der Wohnung vom Veranstalter oder vom Chef der Veranstalterpartie und freuen uns, dass jetzt das Konzert gleich ist. Aber die CD, die soll eigentlich da vorgestellt werden bei diesem Konzert, sie ist noch nicht da, weil irgendwie hat es Schwierigkeiten gegeben im Presswerk. Aber da ist der Friseur gerade da gewesen. Der private Friseur von denen und hat einem nach dem anderen.
Ein Haberer von ihnen.
Einem nach den anderen die Haare geschnitten und hat gesagt, hey, ich kenne wen, der ist gerade auf dem Weg nach Innsbruck und der könnte auch vorbeischauen beim Presswerk.
Nein, der hat gekannt einen Security, der in dem Presswerk arbeitet.
Genau.
Und der Christoph Moser, der damalige Labelchef von Hornzl, der das nur zufällig erfahren hat, weil er sich zufällig spontan entschlossen hat, sich auch die Haare schneiden zu lassen, hat gesagt, was, du kennst da wen, der dort arbeitet? Geh, ruf ihn an, er soll bei der Glastür reinschauen, ob da ein Karton mit CDs im Eingang steht. Dann hat er das gemacht und gesagt, ja, da steht ein Karton mit CDs.
Dann hat er auf dem Weg nach Innsbruck in Salzburg die CDs mitgenommen.
Okay.
Und sie waren rechtzeitig zum Auftritt da. Das war sehr wirklich gut. Schön.
Sehr. Das ist, wenn mal unser großer Hollywood-Film gedreht wird, wird das eine entscheidende Szene.
Das ist wieder eine schöne Szene. ihr habt dann drei CDs gemacht mit Skispringerliedern?
Ja.
Wenn man das jetzt kurz in Jahren misst, wie lange ist das gegangen?
Sechs
Jahre?
Glaube ich.
Und dann würde man jetzt so aus der Entfernung sagen, das ist ja doch ein ziemlich harter Bruch dann gewesen, mit der vierten CD dann keine Skispringerlieder mehr zu machen.
Ich glaube, es waren eher 10 Jahre, wenn ich die noch einwerfe.
Ja. Nein.
Ja, das kann man ja. Okay. Ja, dann
Entschuldigung. Auf jeden Fall doch eine relativ lange Zeit. 6 Jahre, 10 Jahre ist doch eine Zeit, ne? Und dann, ihr habt das Gefühl gehabt, das Thema ist erschöpft oder ihr wolltet überhaupt einmal was Neues machen. Warum? Weil im Grunde, muss man sagen, ist es ja ein total guter und total starker USP, wenn ich das mal so mit diesem Wort bezeichnen darf. Und warum habt ihr euch dann gedacht, okay, jetzt mal was anderes?
Einerseits lag es daran, dass die Menschen und vielleicht auch wir selbst in diesen Skispringerliedern von Anfang an irgendwie sowas Ironisches gesehen haben und manche haben irgendwie versucht, was hinein zu interpretieren, irgendwas Gesellschaftskritisches oder sowas in der Richtung und haben uns schon irgendwie so wahrgenommen als so politische Liedermacher, glaube ich.
Ja, ich würde aber auch sagen, ihr habt schon immer so ein bisschen signalisiert, dass ihr jetzt unter Anführungszeichen auf der richtigen Seite steht. Das hat schon immer so durchgescheint,
in meinem Gefühl. Ja, der Funaki zum Beispiel, der hat manchen Standpunkt.
Ah ja, treten. Richtig, genau. Ja.
stimmt, ja.
Wo war ich stehen geblieben?
Der Übergang zum ernsthaften so, Themen. Ja.
Dann haben einmal Attack, die vielleicht jemanden in ihren Reihen gehabt haben, der eben uns so gesehen hat, gefragt, ob wir ihnen eine Hymne machen, damit die auf den legendären Attack-Partys ein Lied spielen können, was dann ihres ist.
Verstehe. Aha, okay, da war ich nie bei diesen Partys.
Ja, wir waren auch nicht dort. Und da hat es dann ein Lied gegeben. Das war dann halt definitiv mal kein Skispringerlied.
Okay, das war, könnte man sagen, euer erstes Nicht-Skispringerlied.
Weiß ich nicht. Es gab Feiertagslieder gab es vorher schon.
Richtig,
genau. Ein Weihnachtslied. Ein
Pfingstlied.
von einem Fixlied und genau. Ein Aschermittwochslied. Wobei, da hat es vielleicht vorher schon andere gegeben, die weder Skispringerlied noch Feiertagslied waren.
Nein, jetzt das glaube ich nicht. Weil auf der dritten Skispringer-CD sind schon zwei Feiertagslieder drauf. Ja. Aber kein anderes.
Also somit war der Ausstieg irgendwie schon, hat schon stattgefunden, bevor wir uns erst richtig dazu entschlossen hatten.
Okay. Und das war dann eigentlich aus eurer Sicht so ein schrittweiser Übergang, könnte man sagen.
Naja, die Entscheidung dann eine CD zu machen, die jetzt keine Skispringerlieder mehr sind, mit dem Namen Skispringerlieder 4, war schon so, das machen wir jetzt.
Ja, okay. Mhm. Und also einmal nur die Frage, ob hat es so einen entscheidenden Grund gegeben?
Vielleicht, dass es ein bisschen fad war. Also ich habe damals eher ein bisschen
gebremst. Drum finde ich es ja so interessant, weil ich jetzt so als Außenstehender habe das überhaupt nicht fad gefunden. Ich habe das extrem cool gefunden, dass es jemanden gibt, das ist so spezialisiert auf so ein absurdes Thema. Aber ich kann es natürlich gut nachvollziehen, wenn ihr jetzt sagt, irgendwann ist es halt auf unsere Sicht dann auch erschöpft gewesen.
Ja, also im Grunde war es so, wir haben halt ein Lied über einen depressiven Skispringer gemacht und haben uns gedacht, boah, das ist eine verrückte Idee. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, wow, was extrem crazy wäre, wir machen eine ganze CD nur über Skispringer. Und dann haben wir uns gedacht, boah, okay. Und über drüber wäre total verrückt, wir machen noch eine CD nur über Skispringer. Aber nach der dritten ist dann auch irgendwie fad und dann ist eigentlich eher was Verrücktes, wenn man was anderes macht. Es war ein bisschen fad, es hat ein bisschen eingeschränkt und ja, keine Ahnung.
Das ist ja ein guter Grund. Und ich meine, kann man schon nachvollziehen irgendwie. Ja. Und es ist ja gut weitergegangen, das kann man ja an dieser Stelle auch sagen. Aber die Lieder waren dann schon eindeutig so, dass man sagen könnte, okay, das hat da so ein bisschen einen klassischeren Kabarett-Kontext, oder? Oder war das für euch kein Thema?
Also so abrupt, wie der Umstieg von Skispringerliedern auf der CD zu Nicht-Skispringerliedern auf der nächsten CD war der Umstieg von Rock'n'Roll hin zu Kabarett nicht. Also das hat dann noch gedauert, so zitzelweise. Und der Anteil von dem einen zum anderen ist halt nach und nach gewandert. Mhm. Und jetzt ist halt so, dass wir ganz selten nur noch so wirklich wie im Chelsea oder sowas auftreten.
Ja, aber das macht sie schon immer noch und da immer noch gern wahrscheinlich.
Ja, also Abwechslung ist schon wichtig und also so Kabaretthütten sind ja im Wesentlichen schon alle gleich und es ist sehr berechenbar und es ist schon lustig, wenn man auch mal lauter sein kann und die Leute sich bewegen und man auch nicht auf jedes Wort achten muss, weil die Leute aufmerksam zuhören, sondern sich alles ein bisschen verspielt.
Habt ihr das Gefühl, dass sich euer Publikum geändert hat im Laufe der Zeit?
Ja, schon.
Also wenn wir in einem Kabarettlokal auftreten, ist des Öfteren so, dass uns nur ein sehr kleiner Teil der Leute, die da kommen, wirklich kennt und wegen uns da ist. In Kabarettlokalen ist ja oft so, dass die Leute einfach hingehen des Lokals wegen, weil da ist halt immer was man sich anschauen kann. Manchmal sind es auch Touristen. Also es gibt so wie in München, die Lachen schießt, da kommen Touristen hin und machen das, weil das gibt's in München. Da geht man hin. Und die kennen dann die Leute, die da gerade spielen, überhaupt nicht. Und diese Leute sind dann auch immer alt. Das war früher nicht so. Da waren ab und zu die Schäferhunde von den Punkern das Älteste.
Okay. Das heißt, jetzt natürlich so ein bisschen so klischeemäßige Begriffe, aber euer Publikum ist eher ein Kabarettpublikum geworden, oder?
Ja, also es ist, ich glaube, wir haben für Kabarettverhältnisse eben noch ein relativ junges Publikum, für Bandverhältnisse ein relativ altes.
Okay, das heißt, ihr seid so als Band und euer Publikum ist ein bisschen dazwischen oder eine gute Mischung aus beiden, könnte man sagen.
Es gibt auch diejenigen, die vom Chelsea gewandert in den Stadtsaal oder so, weil die werden halt auch älter und dann wird ihnen das zu eng und sie wollen nicht mehr so lange stehen. Aber die kriegen dann Kinder und die nehmen es dann ins Chelsea mit.
Okay, aber es klingt nach einer guten Mischung und das könnte man vorstellen, dass das sich das sehr günstig auswirkt, so. Ja.
Es wirkt sich einerseits auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten aus, tatsächlich. Andererseits aber auch darauf, dass einem nicht so fad ist. Ein großer Reiz dessen, warum wir das machen, warum wir es gerne machen, ist, weil wir nicht genau wissen, was passieren wird. Und wir können uns zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so ein richtiger Kabarettist ist mit einem Programm, das fest geschrieben ist und sich nur ein ganz kleinen Fünkchen ändert von Mal zu Mal. Das stellen wir uns wahnsinnig langweilig vor.
Ihr improvisiert ja tatsächlich relativ viel auf der Bühne oder macht es nur den Eindruck? Sind diese Zwischenpassagen oder zwischen den Liedern, diese Anmoderationen, ist das geschrieben oder ist das wirklich so spontan, wie es den Eindruck macht?
Na, geschrieben ist gar nichts. Wir haben von Anfang an so ein bisschen den Ehrenkodex gehabt, dass wir uns nichts ausmachen. Also quasi so, ich sag das und dann sagst du das. Mhm. Und am Anfang hatten wir viele Jahre auch den unausgesprochenen Ehrenkodex, nichts zweimal zu sagen, was dann irgendwie nach dem 100. Auftritt schwierig wird.
Nichts insgesamt, also nicht am Abend nichts zweimal zu sagen, sondern niemand darf genau, was sagen, also, was am vorigen Konzert.
Ja, das war nicht ausgesprochen, aber okay. wir wollten uns selbst und gegenseitig nicht so langweilen, dass wir über etwas reden, über das wir schon geredet haben, aber haben dann irgendwann schon eingesehen, dass manche Sachen halt unterhaltsam sind.
Ja, klar.
Oder sinnvoll. Oder zum Beispiel auch von der Reihenfolge der Lieder her, die wir uns auch nicht ausmachen, dass es halt schon sinnvoller ist, wenn man am Anfang nicht das langsamste, schlechteste Lied spielt oder so. Und wenn das Ganze ein bisschen an Rahmen hat. Aber wir machen uns nach wie vor so gut wie nichts aus.
Aber darf ich da nur einmal kurz nachfragen, habt ihr jedes Mal eine andere Setlist gehabt?
Wir haben Setlist als erstes immer das Milchgesicht gespielt, das ist schon festgestanden, oder?
Genau, und in weiterer Folge den Rest, also nämlich alle Lieder, die wir hatten. Mhm. Irgendwann waren es dann halt zu viele, dass das nicht mehr möglich war. Aber eine festgeschriebene Setlist gibt es nach wie vor nicht. Das erste Lied ist jetzt meistens auch immer dasselbe. Vielleicht einigen wir uns kurz vor dem Auftritt darauf, dass wir das jetzt wieder so machen. Mhm. Aber sonst gibt es halt eben so Logiken, von denen der Lollo schon berichtet hat.
Also die Tendenz geht dann schon immer dahin, dass dann immer alles eher ähnlicher wird, weil man ungefähr weiß, was funktioniert. Aber wenn man sich's offen hält, ist es für uns spannender. Mhm. Zweitens habe ich den Verdacht, dass man als Kabarettist, der alles immer gleich macht, zum Zyniker wird, wenn man sich dann immer denkt, hey, warum lachen die da nicht so wie die gestern? Was ist mit den Leuten los?
Ah, okay. Ja, verstehe, dass man zunehmend auf die Leute schiebt, wenn was nicht funktioniert.
Ja, oder dass man sich einfach quasi ärgert, wenn etwas nicht so gut funktioniert, wie man weiß, dass es funktionieren kann. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Also man hört oft so Backstage von Kollegen, dass sie sich oft ärgern, wenn was nicht funktioniert. Und überhaupt ist es, finde ich, man lässt die Möglichkeit von der Magie offen, dass einem was einfällt oder dass etwas gerade gut funktioniert und man merkt, den Leuten gefällt das und dann macht man halt eher das und verzichtet auf das andere, statt dass man halt jetzt gezwungen ist, quasi das Programm durchzuziehen. Und wir sind ja zu zweit, da geht das gut. Erstens ist jeder das Korrektiv vom anderen und zweitens sind wir nicht fünf Leute, dass wir uns immer einigen müssen, wie schnell der Schlagzeuger jetzt einzählt und welcher Akkord der erste ist, sondern bei uns geht das recht einfach.
Aber wie wisst ihr dann, wie weiß der eine, dass der andere jetzt dieses Lied spielen will? Habt ihr so Fingercodes wie die Beachvolleyballer?
Na, also meistens reden wir drüber. Aber mittlerweile funktioniert es auch ganz gut, dass ich oft einfach anfange, ein Lied zu spielen und der Christoph reagiert schnell genug.
Wow, okay. Manchmal kann ich mir schon, wenn er das Lied zu spielen begonnen hat, immer noch aussuchen, welches Lied ich dazu singen will. Sie klingen recht ähnlich.
Der erste Akkord gleich ist. Okay.
Es ist auch so, dass wenn wir zu einem Auftritt fahren, entweder mit dem Zug oder mit dem Auto, dann wissen wir ja schon, wo wir jetzt hinfahren, in diese Stadt. Und gibt es vielleicht irgendwas Besonderes oder ist heute in den Nachrichten irgendwas verlautbart worden? Dass derjenige, also einer von uns beiden, irgend sowas im Hinterkopf hat, was dazu passen würde, was man dem Publikum erzählen könnte, in lustiger Form. Und darüber mit dem anderen zu reden, das ist ein Tabu, glaube ich. Weil das macht es dann für den, der sich das überlegt hat, auf der Bühne einfach peinlich. Weil der andere das schon weiß, jetzt erzähle ich das den Leuten nochmal und ihm aber auch, aber ich habe es ihm ja schon erzählt, das macht ja keinen Sinn.
Also wir schweigen oft aus professionellen Gründen, wenn wir privat zusammen sind.
Okay. Ja, es wirkt dann sehr frisch und authentisch und spontan auf der Bühne. Und
ja, so. Im Idealfall. Also es ist natürlich, es kann noch viel schief gehen, muss man schon auch sagen.
Ja, aber da das ist ja sehr günstig gelöst bei euch, dass das immer so einen doppelten Boden hat und wenn was schief geht, dann passt es erst recht ins Konzept, weil ihr auch immer so ein bisschen mit dem eigenen Scheitern kokettiert.
Ja, das ist so modern, gell? Seit ein paar Jahren ist das in der Komik so, dass immer diese moderne Form von Ironie, die gar nicht ironisch ist, sondern einfach unentschieden, wo man immer sagt, ja, ich könnte es vielleicht doch anders meinen.
Ein Lied von euch heißt ja, ich koche selber. Kocht ihr selber?
Ja.
Ja. Beide?
Gerne und gut? Ja. Na gut.
Auch meistens. Nicht immer gern, aber meistens beides.
Ja, also seit diese ganzen Lockdowns, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir Kochen zeitweise auf die Nerven geht.
Ja? Ja. Aber du kochst, das heißt, du kochst immer schon, aber seit dem Lockdown musst du?
Nein, ich koche auch noch gern, aber nicht mehr so gern wie ich habe meine Unschuld verloren durch Covid.
Okay. Was kocht ihr? Kocht ihr so bodenständig oder vegan? Oder?
Ich glaube, das ist immer schon unterschiedlich gelagert. Ich bin schon eher der Hausmannskost österreichische Küche und wenig experimentierfreudig, glaube ich, im Verhältnis zum Lolo. Mhm. Der macht schon auch einmal Gemüse, beispielsweise.
Ausgeschlüpft. Hast du von dem schon gehört? Es ist was ganz was Neues. Es kommt aus Japan.
Ja. Was sind so deine Spezialitäten, wenn ich so fragen darf?
Ich bin sehr froh darüber, wenn ich irgendwie was zusammenwurschteln kann, was gerade da ist zu Hause. Da freue ich mich immer, wenn es dann aufgeht. Mhm. Und besonders freue ich mich, wenn ich den Geschmack quasi im Kopf habe und dann bastle ich das so zusammen und am Ende kommt das raus, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann freue ich mich wirklich sehr. Dann ist mir auch egal, wenn die anderen sagen, naja.
Ja, mir muss schmecken. So.
In dem Fall dann schon, ja. Üblicherweise bin ich schon angewiesen auf das Lob der anderen Essenden. Aber wenn das so ist, dann reicht mir das.
Ja. Bin ich froh. Ja. Und Lolo, du vegane Fusion-Küche?
Nein, eigentlich bin ich schon ein Fan von Hausmannskost.
Ja.
Aber in Wirklichkeit geht es hauptsächlich darum, was da ist und verbraucht werden muss. Ich hasse Lebensmittelverschwendung. Gar nicht aus religiösen oder moralischen Gründen, sondern aus Prinzip. Ich mag das nicht. Und dann gibt's oft so Sachen und die müssen weg. Und dann ist ja oft, man geht ja oft von der Beilage aus. Ne? Man denkt sich, gestern war Nudel, vorgestern war Kartoffel, muss heute Reis. Ne? Und dann überlegt man, was passt dazu.
Okay. Ihr kocht ja nicht nur für euch selber, sondern ihr habt beide Familie. Ein Lied von euch heißt, seit ich ein Kind habe. Wenn es zu privat ist, einfach sagen. Ansonsten, wie viele Kinder habt ihr?
Vier.
Insgesamt. Ja. Aber nicht miteinander.
Ja, wir sind ja eine Corporation.
Ja.
Wie man Betriebskindergarten auch, natürlich.
Sehr gut. Okay, das heißt, ihr habt so eine kleine IKEA-Spielecke vor eurem Proberaum.
Bällebad.
In Mittelschweden ist das Ganze.
Okay.
Ja, das macht das Kochen natürlich auch nicht einfacher, muss man schon sagen. Mhm. Am besten ist, man kocht für sich selber, es zahlt sich zwar quasi nicht aus, aber...
Deswegen hat man ja die Familie, dass es sich dann auszahlt.
Ja.
Ja, aber die haben dann so Vorstellungen und sagen, nein, ich mag aber nicht schon wieder kutteln, zum Beispiel.
Na, dann sollten sie selber kochen.
Machst du sowas wirklich?
Na, kutteln habe ich noch nie gemacht. Ich habe mal wo gearbeitet, wo daneben so eine Sucuk-Fabrikation war, die diese knoblauchlastige Innereienwurst herstellt. Und die haben, ich weiß gar nicht, ob das da reinkommt, aber aus irgendeinem Grund haben die jeden Tag tonnenweise Kutteln über dem Kanal gewaschen. Und den Geruch habe ich jetzt noch in der Nase. Aber ich finde, es hat eine Berechtigung, es hat eine Konsistenz, die es sonst nicht gibt. Und diese Suppen, die es beim Türken gibt, sind schon okay, aber ich habe jetzt nie so, ich stehe nie auf und denke mir, heute ist Kutteltag.
Okay. Ich habe das noch nie gegessen.
Okay. Ich habe das auch noch nie gegessen. Okay. Ich war einmal mit meiner Familie mit dem Wohnmobil in Südfrankreich. Und da haben wir im Supermarkt eingekauft, um das dann im Wohnmobil zuzubereiten. Meistens eben Nudeln mit irgendeiner Soße. Und da war so eine Dose, da hast du geschaut, wie so eine Spaghetti-Soße halt. Und dann hat sich beim Aufmachen herausgestellt, das ist so ein Kuttel-Gatsch. Okay. Das war französisch, war das drauf?
Was ja, man kann ja nicht Gatsch sagen, weil Kutteln wären nie ein Gatsch. Die haben immer diesen
Biss. Ist doch egal. Jedenfalls waren da genau zu diesem Zeitpunkt zwei australische Tramper die haben wir irgendwie aufgelesen und ein Stück mitgenommen, die haben gestunken. Und die haben sich so gefreut über diese Kuttelsoße, weil denen war es völlig egal, was die essen. Die waren einfach nur hungrig. Okay. Waren wir dann froh, dass das weg ist. Ja.
Aber wir freuen uns auch immer, wenn wir auf Tour sind, dann, wenn wir zum Beispiel wo sind, wo wir noch nie waren, dann erkundigen wir uns, was es dort zum Essen gibt und was da so traditionelle Speisen sind oder so. Und dann gehen wir in so ein deutsches Gasthaus und essen Braunkohl und denken uns, ja, brauchen wir doch nicht.
Okay. Fahrt ihr gemeinsam auf Urlaub hin und wieder?
Ja, haben wir schon gemacht.
Mhm. Aber muss ja nicht immer sein.
Wir sprechen über das Thema nicht mehr. Über den Vorfall auf Saint-Tropez.
Okay, kurz. Das heißt, doch, vielleicht nur ganz kurz. Ein Lied von euch heißt In der Therme, wenn wir schon bei Urlaub sind. Wie steht es hier zu Thermen, so wie in dem Lied?
Ich finde, das ist Thermenurlaub ist die sinnvollste Art von Urlaub, weil es völlig sinnlos ist. Das ist was völlig Idiotisches. Es ist eine unfassbare Ressourcenverschwendung. Ich finde das so absurd, wenn man in so einem Thermenhotel ist und im Badezimmer ist dieser belämmerte Zettel, wo steht, ja, du kannst dein Handtuch aufhängen. Und das sind 0,001 Promille von der Verschwendung, die dort stattfindet. Also Thermen, so gute Saunabereiche funktionieren so, dass es urwarm ist und rundherum sind lauter Saunen, die auch, wenn niemand drin ist, den ganzen Tag beheizt werden. Da gibt's 3 Braunkohlekraftwerke in Polen, die nur dafür da sind, fürs Burgenland. Und dann ist in der Mitte ein riesiger Haufen Eiswürfel, damit man sich abkühlen kann. Und das wird die ganze Zeit gekühlt und dann wird's geheizt. Das ist ein völlig Schwachsinn, das ist wirklich der Gipfel der Dekadenz und dadurch ist es die sinnvollste Art, Urlaub zu machen, weil es so völlig sinnlos ist. Aber ich mache es jetzt gar nicht so gern und das kann sich auch kein Mensch leisten. Aber ich habe einmal war ich in einer Therme und habe HC Strache gesehen und war mit seiner Frau in der Sauna. Ex-Frau, glaube ich, mittlerweile. Das, also allein dafür hat sich's ausgezahlt. Ansonsten bin ich schon eher für Wärme draußen und Sonne und so.
Mit Philippa Strache in der Sauna. Fast der Liedtitel vielleicht.
Ich habe Philippa Strache nackt gesehen, du hast sie nur
angezogen gesehen. ich habe ein Lied, das heißt Kunstscheiße und auf der neuen Platte gibt es ein Lied über Hipster. Habt ihr Hipster im Freundeskreis oder Leute, die so Kunst produzieren, wo man nicht so genau weiß, was man davon halten soll?
Also man kann sich über Hipster natürlich gut lustig machen, aber es ist auch nicht alles schlecht unter den Hipstern.
Weil ja, zum Beispiel das kann man durchaus mal sagen, finde ich nämlich auch.
Weil also quasi Hipstertum ist ja mal quasi zu versuchen, es ein bisschen anders zu machen. Und dabei kommt ja oft was Sinnvolles raus. Also so Hipster-Kaffeehäuser zum Beispiel sind vielleicht unsympathisch und blöd und teuer, aber sie haben einen guten Kaffee.
Ja.
Da kann man nichts sagen.
Das stimmt. Und ich habe auch unlängst hab ich ja irgendwo so einen Nachruf auf den Hipster gelesen, weil das ja scheinbar auch schon wieder out ist. Und da sind einige auch sehr positive Dinge vermerkt worden. Gute Haarschnitte.
Ja, aber das sagt man immer
am offenen Grab. Ja, wahrscheinlich, genau. Christoph und Lolo, ich habe ein Gastgeschenk für euch.
Echt?
Oh. Ja. Kennt ihr Blinkist?
Nein.
Du? Blinkist?
Blinkist. B-L-I-N-K-I-S-T. Das ist eine App. Und zwar ist es eine App, die fasst Sachbücher zusammen auf so Portionen, die man in 15 Minuten konsumieren kann. Einerseits kann man es entweder lesen oder man kann es als Podcast hören. Und das sind so Sachbuchklassiker oder neue Erscheinungen. Mittlerweile sind es über 3000 so Sachbücher in 25 Kategorien wie persönliche Entwicklung, Motivation, Inspiration, Gesellschaft und Kultur und so weiter. Unter anderem zum Beispiel haben wir für euch herausgesucht On the Wild Side, die wahre Geschichte der Popmusik oder Retromania, warum Pop nicht von seiner Vergangenheit lassen kann. Da geht es so um die Stile, wie sie entwickelt haben. Oder auch, ich habe mir dann doch, das könnte auch für euch passen, frei und unverbogen, Kinder ohne Druck begleiten und bedingungslos annehmen.
Okay, ja, jetzt ist es zu spät.
Ja. Okay, aber man kann es ja versuchen, oder es gibt sicher auch noch genügend Titel, die irgendwie, die euch dauern konnten oder die passen könnten. Ihr bekommt von mir ein Jahresabo für Blinkist.
Wahnsinn.
Und für alle HörerInnen, also die Pensionistinnen und Pensionisten, wie ich sie nenne, gibt es ein besonderes Angebot. Und zwar auf blinkist.de/pension gibt es 25% Rabatt auf ein Jahresabo von Blinkist Premium. Und vorher kann man das Ganze natürlich noch 7 Tage lang kostenlos testen. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Und den Link gebe ich natürlich auch noch in die Shownotes. Ihr habt, glaube ich, 2 Lieder mittlerweile, die Corona zum Thema haben. Wie habt ihr die Zeit selber erlebt?
Ja, da war das eine mit dem Rezepte ausprobieren können, wo vielleicht vorher keine Zeit war. Ausflüge, aber nach einiger Zeit war es dann schon ein bisschen Fahrt.
Ansonsten der nächste Lockdown, wie schätzt ihr das ein? Wir nehmen auf jetzt Anfang April. Glaubt ihr, es kommt noch ein Lockdown?
Ja, glaube ich schon, ja.
Naja, also derzeit sterben so 200 Leute in der Woche und es interessiert niemanden. Ich weiß nicht, was passieren müsste, damit ein Lockdown kommt. Und durch dieses ständige Hin und Her nimmt das ja eh niemand mehr ernst und es hält sich ja sowieso niemand an die Regeln. Und keine Ahnung. Also wenn Corona als Symptom hätte, explosiver, blutender Durchfall, dann wird sich was ändern. Aber ob sich das ausgeht auf dem Spike-Protein, weiß ich nicht.
Was habt ihr so gemacht in den Lockdowns? Habt ihr Serien geschaut oder Bücher gelesen? Ich frage das, weil ich an dieser Stelle immer so ganz gern so ein bisschen Serienempfehlungen, Filmempfehlungen habe. Habt ihr sowas?
Nein, ich schaue überhaupt keine Serien.
Ach so,
das interessiert mich gar nicht.
Okay. Was schaust du, wenn ich fragen darf?
Oder am liebsten schaue ich reale Kriminalfälle, während mit einem, da gibt es diese eine Sendung, da ist so ein Lackaffe mit seinem Stecktuch und der redet ganz schön von schweren Verbrechen. Das mag ich sehr gerne.
Im Fernsehen?
Mhm.
Okay.
Ja, sowieso. Wo sonst?
Ja, aber also ich meine jetzt im linearen Fernsehen, also nicht von einem Streaming-Anbieter.
Sie kennen ja sonst nichts.
Okay.
Okay. Ich finde das schon ganz angenehm, dass man das nimmt, was da ist. Sonst muss ich mich ja entscheiden.
Absolut. Also ich finde ja, dass dieses Überangebot da total viel Stress verursacht.
Ja, obwohl, wenn man dann wirklich schaut bei Netflix oder bei Disney Plus, dann scrollt man und denkt sich, da ist ja nichts. Und das ist ja ständig, sehe ich da das Bild und das kenne ich ja alles schon. Das, was ich nicht kenne, will ich nicht kennen. Also das ist mein Eindruck.
Echt, geht's dir so? Also mir geht es teilweise schon so, dass ich so viele Dinge sehe, wo ich Leute kennen, die drüber gesprochen haben, das mir empfohlen worden ist, wo ich drüber gelesen habe und ich früher mal gedacht hätte wahrscheinlich, da könnt ihr mal hineinschauen und so. Mittlerweile sind es aber so viele, dass es bei mir auch so ist, aber eben nicht so, dass ich mir denke, das ist eh alles nichts, sondern ich denke mir, ja, da brauche ich gar nicht anfangen. Mhm.
Ja, ich bin nicht so strikt gegen Serien, aber ich muss jetzt auch nichts schauen.
Ja. Ja, der Gedanke, der mich daran hindert, mit sowas überhaupt anzufangen, ist, da muss ich ja bis zum Ende durchmachen.
Ja, das ist schon.
Wie viel
das
Zeit
schon,
braucht
ja,
man für sowas?
Das schon, ja eben.
Dabei bin ich ja einer, der eh so viel Zeit hat. Ich verstehe das gar nicht, wie Leute das
auf sich nehmen. Schaust halt nicht dreimal in der Woche irgendeinen Typen mit einem Stecktuch, der über Verbrechen redet, sondern
ja, aber das echte muss ich
Verbrechen.
Machen. Das interessiert mich ja so.
Aber das ist ja auch eine Serie dann. Du bist Serienschauer, gib's zu. Einfach nur schlechte Serien, die zufällig gerade im linearen Fernsehen sind. Das ist wirklich
passiert. Oder was weiß ich, so Ritter, die sich abschlachten. Nachgestellt irgendwie.
Okay. Achso, es ist so True Crime, könnte man sagen.
Das gefällt mir.
Wie heißt denn die Serie?
Das weiß ich nicht. Das ist keine Serie. Das ist eine Doku.
Aber eine Doku-Serie, oder?
Das ist nur ganz selten. Das ist keine Serie.
Okay, alles. Okay, gut. Und Musik, das wird mich jetzt aber schon interessieren, noch schnell bei euch. Was hört ihr privat für Musik?
Manchmal hört der Lolo, wenn wir mit dem Auto wohin fahren, eine CD dabei. Dann höre ich das, sonst höre ich eigentlich nichts.
Ja, bin ich sehr konservativ, würde ich sagen. Also prinzipiell so seit 1972 habe ich nichts Neues mehr gehört. Ja, ja. Aber es gibt natürlich, also derzeit ist ja die Musikszene ist ja sehr vielfältig und es passiert so viel. Mhm. Und seit einigen Jahren können ja diese jungen Leute mit ihren Handys Sachen machen und mit ihren Computern, das ist schon unfassbar und das, es gibt so viele gute Leute, weil die guten Leute auch nicht so verschwinden, sondern die laden einmal was wo hoch und dann wissen alle, dass die gut sind. Ja. Also so Leute wie Billie Eilish, so Teenager halt, die im Schlafzimmer schnell was auf. Das ist schon super. Und speziell in Österreich, finde ich, ist schon sehr, sehr spannend, was in den letzten Jahren passiert mit Bilderbuch und Wander und den vielen anderen Leuten, die großartige Sachen machen. Ja. Was ich auch besonders schön finde, weil wie ich angefangen habe, mich mit der österreichischen Musikszene zu beschäftigen, da war gerade so eine Phase, wo alle nur gesudert haben und ständig war die Stefanie Werger im Fernsehen und hat gesagt, ja, die auf Ö3 spielen mich nicht mehr und in Österreich kann man nichts erreichen und man muss ins Ausland gehen und hier kann man keine Karriere als Musiker aufbauen und so. Und dann sind halt so Typen wie Bilderbuch und Wander kommen und haben drauf geschissen und einfach gemacht, was sie wollten und einen Riesenerfolg damit gehabt.
Das finde ich schon sehr super. Das stimmt, ja. Wobei man sagen muss, dass sich da in der Politik von oder im Senderverhalten, sage ich mal, von Ö3 schon auch was geändert hat dann im Endeffekt. Aber vielleicht ist es eh von unten gekommen, wie du sagst.
Ja, es hat wahrscheinlich mit FM4 sehr viel zu tun.
Ja, das auch, genau.
Und ich glaube auch sehr viel mit dem Selbstbewusstsein der Leute, die das machen.
Ja, ja. Aber so dieses Phantom, das gibt es nicht mehr bei euch.
Kaum. Nein. Es gibt immer wieder Sachen, die ich so entdecke, wo ich mir denke, boah, das ist ursuper. Und dann konsumiere ich das eine Zeit lang intensiv. Und dann höre ich aber doch lieber Beatles.
Ja, okay. Und jetzt, aber das finde ich eine tatsächlich sehr spannende Frage, wie alle anderen auch, die ich stelle, aber die ist ja besonders. glaubt ihr, dass dieses Verschwinden von Phantom eine Altersfrage ist oder ist es auch deswegen, weil Musik nicht mehr so relevant ist für gesellschaftspolitische Entwicklungen?
Ist es tatsächlich so, dass es nicht mehr so Fans gibt oder in unserer Altersgruppe ja, nicht so Fans gibt?
Ja, man sagt, dass Musik so ist Träger von neuen Gedankenströmungen und so weiter oder von neuen gesellschaftlichen Richtungen an Bedeutung verloren hat, nicht so, wie es nicht mehr so wichtig ist für bestimmte Strömungen wie in der, sag jetzt mal, Hippie-Zeit, Punk-Zeit und so weiter, weil einfach alles halt über das Internet sehr schnell verbreitet werden kann.
Wenn es so ist, stelle ich mal so Thesen auf, warum? Warum es so ist?
Ja.
Soll ich das machen?
Ach, schüttel was aus dem Ärmel. aber bitteschön.
Es inszeniert sich ja jeder, hat die Möglichkeit, sich zu inszenieren. Mhm. Und dann spielt das Bild so eine große Rolle. Und die Musik, die dahinter steht, ist nur irgendwie so Beiwerk, oder?
Ja.
Und dann gibt es oft noch irgendwelche Konzerne, die im Hintergrund stehen und dir beim Inszenieren helfen und wollen, dass du damit erfolgreich bist. Und dann ist es wesentlicher, was du anhast. Früher war es ja so, dass die Musik irgendwie durch die Kraft und durch die Gefühle, die sie ausgedrückt hat, ein gewisses irgendwie was erzeugt hat.
Ja, genau.
Die haben dann schon irgendwie was angehabt, die Band, und sind dadurch auch für was gestanden, aber ich glaube, dass die Musik die Leute zu was gebracht hat, dass sie irgendwas fühlen und die Gefühle waren dann irgendwie das Vereinende.
Genau.
Und nicht das Bild von dem Musiker.
Genau.
Oder das halt, sind ja oft keine Musiker, die sich darstellen. Die machen ja oft keine Musik, sondern stellen sich nur da.
Influencer halt, einfach zum Beispiel, ja, genau.
Und da spielt halt Musik keine Rolle, so als Untermalung. Mhm.
Ja, also ich glaube, dass generell, dass die Zeit, in der wir leben, halt, dass Politik spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Mhm. Ich glaube, das ist alles ein bisschen sehr oberflächlich und im Prinzip ist ja entschieden, wer den Klassenkampf gewonnen hat. Und wir brauchen darüber nicht mehr reden und können über Essen und Kleidung reden. Mhm. Und durch dieses Internet, das halt alles dominiert, und insbesondere Social Media und YouTube und Instagram und der ganze Quatsch, da inszeniert sich halt jeder und quasi jeder ist gleich wie die großen Stars und so. Und etwas, was mir aufgefallen ist und was mich nervt, ist, dass die Stars alle so normal sind. Weil früher war ja, weiß nicht, der Prince oder der Michael Jackson oder die Madonna oder die Cindy Lauper, das waren halt so Außerirdische. Das waren Leute, die unfassbar waren, die, wo man sich nicht vorstellen konnte, dass man beim Biller hinter denen steht an der Kasse. Und die heutigen Stars sind genau das Gegenteil. Die sind so wie diese YouTuber, das sind einfach stinknormale Menschen. Ed Sheeran oder Josh oder so. Das sind so Typen halt. Also nichts an denen ist außerirdisch. Die sind ganz normal. Hm. und bemühen sich auch immer so normal zu sein, weil das halt das neue Ideal ist, weil die jungen Leute scheinbar nicht mehr Menschen anhimmeln, die völlig unglaublich abgespaced sind, sondern die interessieren sich für Leute, wo sie sich denken, ah, der ist so wie ich, ich könnte genauso sein wie die, ich kann mich auch filmen beim Unpacking von Gabeln.
Ja, okay, ja. Aber ihr seid schon
außerirdisch.
Ja, ja. Vielleicht könnte man das einmal erklären, außerirdisch, ja. Und ihr seid schon noch vergleichsweise, sage ich jetzt einmal, sehr politisch, auch in euren Liedern und in euren Aussagen. Wie geht es ihr privat damit um? Ist das in eurem Alltag auch ein Thema und wichtig? Ich sage jetzt einmal so Hausnummer, geht ihr auf Demos?
Ja, das kommt schon vor.
Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man so richtig unpolitisch sein, wie soll das gehen?
Ja, das geht sehr gut. Du kannst dich einfach mit deinem Handy beschäftigen, im Wesentlichen.
Ja, aber da ist ja auch die Politik drinnen.
Sind Kochrezepte. Und ich meine, zum Beispiel der Will Smith, der dem Chris Rock eine Ohrfeige gibt.
Ja, was ist das, ja hochpolitisch.
Das ärgste Thema überhaupt der letzten Tage. Und das ist in Wirklichkeit sowas von unwichtig. Und dann gibt's halt immer die besonders Schlauen, die versuchen, etwas Politisches drin zu sehen. Ah, was sagt das über das Frauenbild von Will Smith? Und was hat Hautfarbe damit zu tun? Und in Wirklichkeit ist es was völlig Unwichtiges. Und es passieren jede Sekunde tausend wichtigere Sachen. Und sowas hätte halt
so bei dir da.
Ja. In den 60er Jahren hätten dann alle gesagt, ja, war saftige Watschen, okay, trink mal was. Ja. Und heutzutage wird ein riesen Trara gemacht und jeder gibt seinen Senf dazu und also dieser Spruch, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, der hat ja nie so gegolten wie seit Twitter.
Ja, ich finde das auch total, wirklich. Also ich kann das nur genauso unterschreiben. Ich finde das auch immer wieder ärgerlich eigentlich. Wer nicht alle glaubt, was er dann da drinnen jetzt, und es ist so ein Sport, dass man dann das drinnen so, oder, dass man da drinnen jetzt irgendwas sieht und mir ist noch Folgendes aufgefallen und es ist so wurscht.
Genau, weil eben jeder Trottel was dazu sagen kann. Man kann auf jedem Niveau was dazu sagen. Man muss nichts wissen, absolut nichts.
Ja. Wie informiert ihr euch generell über das Weltgeschehen?
Immer weniger. Ich stelle so einen Trend fest, dass Leute ihre Zeitungsabonnements kündigen. Das höre ich immer wieder, einen Freund von uns zum Beispiel, und dann ruft die Frau an von dem Verlag und sagt, na, wollen Sie nicht doch noch, und da kriegen Sie jeden Tag, und na, ich will das alles nicht mehr lesen. Ich glaube, das ist so eine Gegenbewegung zu den letzten Jahren, immer mehr Information und mehr Information, und jetzt denken sich die Leute, na, ich schaue mal einen Baum an, ist viel sinnvoller.
Ja, was wieder ein bisschen mit diesem Überangebot oder dieser Überinformation zu tun hat. So wie es mir jetzt oft mit Netflix geht, dass man dann einfach sagt, okay, dann halt gar nicht mehr so.
Ja, und die Nachrichten sind halt auch nicht so gut. Ja, das ist natürlich auch, keine muss man Frage. Auch sagen.
Ja. Ja, vor allem, es war nur eine Frage der Zeit, bis man zum Entschluss kommt, so eine Zeitung ist halt von gestern im Vergleich zu dem, wo ich sonst die Information herkriegen kann. Warum soll ich was lesen, was schon längst wieder überholt ist? Beim Live-Ticker, Entschuldigung, bin ich aktueller informiert.
Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man Medien treu bleibt. Wenn man mal sagt, ich lese diese Zeitung oder diese Zeitschrift, dass man einfach dabei bleibt.
Habt ihr sowas?
Ja, schon ein bisschen.
Na, Rennbahn Express habe ich schon länger nicht mehr mal angeschaut.
Wir waren einmal im Rennbahn Express.
Nein, wirklich?
Doch. Wahr? Ich glaube, da hat er nur noch Rexpress geheißen.
Keine Ahnung.
Mit einem Artikel oder als Starschnitt?
In Umarmung mit dem Fellner, glaube ich, war das damals.
Na, ich kann mich nur an das Foto erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, was.
Ich weiß noch, wo das Foto aufgenommen wurde. Das war auch, im
Planet Music. Stimmt's? Ja, hat's nicht mehr Rockhaus geheißen.
Na, war schon Planet Music.
Wenn ihr einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntet für den Rest seines Lebens, was wäre das?
Lass dir von deinen Eltern nicht erzählen, dass du keine Drogen ausprobieren sollst.
Das hast du deinen Kindern schon gesagt?
Ja, es kommt aber. Also ich würde mir wünschen, dass die das, also jetzt natürlich nicht alles, was es so auf dem Markt gibt, aber sich ansaufen, eine Zigarette rauchen, haschen, Kokain würde ich auch gerne mal selber probieren, habe ich noch nie so richtig gemacht, aber auch das würde ich ihnen ans Herz legen.
Damit sie es heimbringen und du auch.
Vielleicht, dass man mal gemeinsam
ein Leben. Du willst was haben.
Ein Familienerlebnis auch.
Aha, okay. Also du willst jetzt sozusagen.
Nein,
du hättest gerne deine eigenen Dealer.
Es ist ja nur ein Beispiel für so Drogen, weil das macht man halt heutzutage partout überhaupt nicht mehr. Und die Kinder allein in die Schule gehen lassen, das ist ja viel zu gefährlich. Und am Spielplatz den Helm runternehmen, nein, den lassen wir doch auf, oder? Mhm.
Aber versucht ihr, dass ihr doch in eurer Erziehung doch so eine gewisse Natürlichkeit oder nicht so eine Übervorsicht hineinbringt?
Ja, man muss sich natürlich ein bisschen dazu zwingen, weil man macht sich Sorgen. Aber deswegen eben der Vorsatz, sie sollen doch bitte die Drogen ausprobieren. Weil der Elternverstand würde dann sagen, nein, es ist zu gefährlich, mach es nicht. Du bleibst hängen und bist für immer dann drogensüchtig. Aber es passiert nicht allen.
Ja gut, aber da gibt es vielleicht schon noch ein paar wertvollere Tipps, die du auf Lager hättest, oder nicht?
Das ist wirklich, ich meine nur, das probier halt Sachen aus. Sei nicht so vorsichtig, wie ich dir sage, dass du sein sollst.
Mhm. Beilagen essen. Das finde ich auch was Wichtiges.
Okay. Drogen und Beilagen. Gibt es eine Sache, von der scheinbar alle begeistert sind und ihr könnt es nicht nachvollziehen, wieso?
Rapid?
Was hast du gegen Rapid?
Nein, das ist auch nur so ein Symptom wie Drogen. Ich verstehe nicht, wie man da Fußballfan sein, das ist immer ein Rätsel.
Okay, Fußball, ja.
Nein, Fußball gut zu finden ist schon okay, aber Fußball...
Ja, ich würde eigentlich eher sagen Fußball statt Rapid. Rapid kann ich eher verstehen als Fußball.
Aber dieses Rapid ist eine Religion, das hat schon was für sich. Also diesen Satz würde ich schon unterschreiben, weil die sind genauso wie diese religiösen Leute, so verbohrt und weil irgendwer was gesagt hat, deswegen
ist das. Der Christoph ist Austrianer, falls du es noch nicht bemerkt hast.
Na, wenn es Leute gibt, die sagen, Austria ist eine Religion, dann finde ich auch das genauso blöd. Und zutreffend auch, wenn die das sagen.
Es gibt total viel, was allgemein beliebt ist und was ich scheiße finde, aber ich weiß jetzt gar nicht. So die meisten Burgerbuden, Burger allgemein, ist schon okay, aber das ist doch nicht besser als ein Schnitzel. Markenkleidung, Markengetränke.
Überhaupt Getränke aus der Dose. Ist, glaube ich, sehr verbreitet. Ich lehne mich da ein bisschen raus. Ich habe keine Statistik darüber gelesen, aber es ist so schier, wenn man Getränke aus einer Dose trinkt. Es schmückt gar nicht. Man sollte im Glas, aus dem Glas, ist schöner.
Ja.
Und wegen der Umwelt ist auch blöd. Muss man dazu sagen, als so eine Band, die wir sind.
Gibt es ein Ereignis, das eure Weltanschauung schon mal völlig geändert hat?
Ja, der Krieg, das ist schon so ein Beispiel irgendwie, wo sich wahrscheinlich eh alle gedacht haben, das gibt es doch nicht, dass sowas überhaupt möglich ist. Nämlich einerseits natürlich, wie kann man absichtlich Leute völlig ohne Grund töten? Und das andere ist so ähnlich wie bei einem Spiel, wo man sich zusammenfindet. Vier Leute setzen sich zu einem Gesellschaftsspiel zusammen und kommen überein, da gibt's diese Regeln und jeder hält sich daran. Weil wenn man das nicht macht, dann funktioniert das Spiel nicht. Dann kannst du ja auch nicht gewinnen. Wenn wer anderer nämlich zum Beispiel sagt, ist das wurscht, ob ich da gewinne oder nicht, dann kannst du auch nicht richtig mitspielen. Weil nur wenn alle gewinnen wollen und diese Regel befolgen, die so ein Spiel halt hat, dann funktioniert das Spiel. Und in dem Fall, der macht halt einfach nicht mit. Oder der Nachbar im Kleingartenverein, der einfach da nicht seine Hecke schneidet. Nein, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber das geht in die Köpfe der vernünftigen Menschen nicht rein, dass es einen anderen gibt, der nicht so vernünftig ist. Mhm.
Ich kann mich erinnern, wie wir jung waren, da war die Diskussion um die Getränkedosen und Plastikflaschen. Und da waren wir uns alle in unserer Generation einig, das ist so eine unnötige Umweltverschmutzung, das ist so ein Schwachsinn, das werden wir sicher abschaffen. Da hat es echt so Bewegungen gegeben, die sich drum kümmert haben. Und für Greenpeace war das ein großes Thema und die Politik hat gesagt, ja, da machen wir was. Und dann habe ich kurz ein paar Jahre nicht aufpasst und plötzlich war das Thema weg. Und es war völlig klar, dass jetzt alles nur noch in Plastik und in Dosen verpackt wird. Und seitdem denke ich mal, es hat halt jede Generation hat irgendwie das gute Recht zu glauben, wir machen jetzt alles besser und es verbessert sich und wir wissen, wie es geht und wir sind schlauer und die Welt wendet sich zum Guten. Und dann kommen wir drauf, es ist gar nicht so.
Glaubt ihr, ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Naja.
Die Tendenz ist eindeutig, oder?
Naja, aber es ist derzeit schon, das ist jetzt nicht nur ein subjektives Gefühl, es ist wirklich blöd gerade. Und dass da bergauf geht, ist hoffentlich nicht so unwahrscheinlich.
Ja, aber es war vor 3 Jahren auch schon blöd und jetzt ist viel blöder.
Ja, aber es ist jetzt so blöd. Es ist so vieles blöd gerade.
Ja, ich bin nicht sehr optimistisch. Ich meine, es gibt natürlich in Teilbereichen Verbesserungen, zum Beispiel Espresso-Qualität in Wien, Brot.
Das ist natürlich schon, weil du gerade gesagt hast, ich bin da nicht so optimistisch. Ich merke das bei mir selber und das tut dann weh, dass ich meinen Optimismus ein bisschen verliere gerade. Also das merke ich richtig, wie das so schwindet. Bisher, also mit dem Klimawandel, es wird schon irgendwie gut gehen. Aber es läppert sich das Ganze. Ich bin jetzt nicht mehr so optimistisch
wie früher. Ja. Wir haben ja aus privaten Gründen mit Kindern zu tun. Das ist auch ein Satz, den du einfach so stehen lassen kannst. Und da ist auf die Kinder, die erst haben ihnen gesagt, ja, das ist mit dem Corona und die dürft die Oma nicht mehr umarmen und dürft nicht mehr miteinander spielen und müsst Masken tragen und überhaupt alles ist geschissen. Und die Kinder haben gesagt, ja, okay. Dann sagen wir, ja, jetzt ist ein Krieg. Schau mal, da kommen jeden Tag 1000 Flüchtlinge und alles wird nur noch geschissener und das ist alles furchtbar. Und dann sagen sie, ja, okay, weil die glauben halt, die Welt ist so. Aber wir sind ja alt und wissen, die Welt war ja vor ein paar Jahren noch nicht gar so. Das ist ein bisschen deprimierend, finde ich.
Hinzu kommt natürlich, dass es so eine Aufbruchsstimmung gab, gerade zu der Zeit, wo wir so aus der Kindheit herausgekommen sind. Mhm. Und da war wirklich da
war man froh Gemut. Ja, habe ich auch so empfunden, ja.
Und dann stellt man fest, nein, das ist alles Illusion. Es tut weh.
Und wo seht ihr euch selber in 5 Jahren?
Ich glaube, wir werden das weiterhin machen, halt ein bisschen seltener als bisher, weil die Auftragslage ist nicht gar so gut, aber wir werden schon irgendwie durchkommen.
Aber die ist wahrscheinlich nicht so gut, weil halt durch Corona immer nur weniger Veranstaltungen stattfinden
oder ja,
immer nur weniger schon. Publikum insgesamt vorhanden ist oder ins Kabarett.
Aber das wird, nehmen wir beide an, schon so bleiben, zumindest für eine längere Zeit. Dass die Leute jetzt nicht mehr so ausgefreudig sind, ganz einfach.
Aber ihr seid grundsätzlich immer gut besucht, oder?
Ja, es geht schon, ja.
Ja, eben. Wenn ihr zum jetzigen Zeitpunkt eure Memoiren schreiben würdet, wie würde das Buch heißen?
Ich würde gleich diese App da beauftragen, dass wir die Zusammenfassung machen, bevor ich noch angefangen habe.
Aber so, die Blinke.
Ja, genau.
Okay. Ja, wie macht man es oder wie wollt ihr es machen? Wir kennen entweder jeder für sich oder ihr könnt ein Christoph und Lollo, eine Christoph und Lollo Biografie veröffentlichen.
Das finde ich sehr gut. Dann bleiben wir bei dem Modus Operandi und der Lollo schreibt die Biografie.
Ja, und kannst du dir wenigstens, um zurückzukommen auf die Technik unseres ersten Lieds, den Titel überlegen?
Christoph und Lollo, das war's.
Ja, es wird keine Memoiren von uns geben, sagen wir so.
Wegen der Drogen.
Christoph und Lollo, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für euren Besuch in der Pension Schöller.
Bitte,
danke. Wir danken, herzlichen Dank.
Und ich darf euch noch bitten zum
Pension Schöller, Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Normale Milch.
Komödie oder Tragödie?
Tromödie?
Ich finde generell so, bin ich immer mehr drauf gekommen, dass es gibt ja tatsächlich Sachen, wo gar kein Humor drin ist und die finde ich alle schlecht. Es muss zumindest ein bisschen Augenzwinkern oder so dabei sein. Das können durchaus auch Tragödien sein. Mhm. Oder was weiß ich, Ulrich Seidel oder so. Mhm. Aber nur völlige Humorlosigkeit ist eine Krankheit, das muss man vermeiden. Mhm.
Handy oder Notizblock?
Muss ich leider Handy sagen.
Ja, muss ich, glaube ich, ehrlicherweise auch, ja.
Donauinsel oder Neusiedler See?
Donauinsel. Die Donauinsel ist so super.
Und der Neusiedler See nicht.
Außerdem gibt es den Neusiedler See bald nicht mehr. Und die Donauinsel wird es ewig geben.
Schweizer Haus oder Riesenrad?
Ich war noch nie am Riesenrad fahren.
Schweizer Haus.
Wirklich?
Aha. Du Schweizer Haus. Aber du bist doch nicht in Wien aufgewachsen, dann machen wir das vielleicht irgendwann.
Ich bin nicht oft, aber einmal bin ich mit dem Riesenrad gefahren. Ja.
Ja, ich möchte sie einmal machen. Du warst schon.
Du kannst so ein Candlelight-Dinner
vielleicht. Warst du schon?
Bist
du
ich schon? War schon einmal, ja.
Und ist
arg. Mit dem Geruch kann ich mir zumindest imaginieren.
Ich finde das Schweizer Haus schon beeindruckend. Und ich mag auch Schweinehaut, die durch Hitze zu einer pralinenartigen Köstlichkeit gemacht wurde.
Zuckerwatte oder Langosch?
Langosch.
Langosch.
Kino oder Couch?
Naja, wenn man sich wenn man beschließt, sich einen Film anzuschauen, so als Ereignis, dann schon Kino. Weil Couch ist halt eher Aktenzeichen XY ungelöst. Mhm. Für mich.
Oder diese eine Serie.
Ja,
die
aber
Zugreim-Serie.
Die meinst du? Ja. Schon lustig, dass du nicht weißt, wie das heißt, obwohl du es so super findest.
Ja, wie gesagt, der Fernsehtyp stößt auf das und schaut nicht in der Fernsehzeitung nach, wo das jetzt ist.
Ich finde, man soll schon ins Kino gehen, aber das Kino hat durch die Digitalisierung und so schon viel verloren. Und früher war Kino ja auch viel günstiger, oder? Wie wir klein waren, ist man ja schnell mal so ins Kino gegangen. Und mittlerweile ist das ja ein Vorhaben.
Ja.
Das Komische ist, dass ja das Heimkino, wo der Fernseher riesengroß ist, dass du eigentlich gar nicht mehr jedes Fleckchen dir anschauen kannst. Dann hast du noch irgendwie so eine super Soundanlage und so. Werden die Filme, die im Kino gezeigt werden, trotzdem immer mehr so Actionfilme. Also was anderes als Superhelden, die irgendwas in die Luft jagen, gibt's kaum noch. Obwohl du das ja zu Hause ganz genauso haben könntest. Also könnten sie ja fürs Kino irgendwie was anderes machen.
Ja, naja, die 3D-Filme, das ist sowas, wo man wirklich ins Kino gehen muss nur dafür. Das denke ich immer halt. Aber das wäre eh so die nächste Frage. Arthouse oder Blockbuster?
Schon Arthouse.
Wirklich?
Ich mag das und mich interessiert das überhaupt nicht.
Ja, aber ich ertappe mich schon immer wieder dabei, dass ich mir denke, naja, stirb langsam.
Ja, aber gerade wenn du
Independence Day muss man schon mal wieder.
Gerade wenn du dir solche Filme dann im Fernsehen anschaust, denkst du, wie ist das möglich, dass ich dafür ins Kino gehe? Das kommt mir immer nur so vor wie eine Folge aus irgendeiner Serie. Diese Schwarzenegger-Filme oder was. Das hat nichts Besonderes irgendwie.
Ja, also was war der letzte Arthouse-Film, den du gesehen hast?
Ja, da war der Regisseur persönlich anwesend, da habe ich ihm auch ein paar Fragen stellen dürfen dann.
Du hast auch ein Viennale-Abo, nehme ich an.
Knight Rider oder MacGyver?
Ja, eindeutig Knight Rider.
Ich finde auch Knight Rider.
Ich finde allein die Schauspielkunst vom David Hasselhoff, wenn er den bösen Michael Knight spielt. Die Musik, obwohl MacGyver-Musik ist schon auch sehr gut, muss man sagen.
Ja, aber ich habe das gar nicht so. Also das Knight Rider ist wirklich eine der Serien, weil ich vorher gesagt habe, ich schaue das überhaupt nicht, die ich geschaut habe. Die beiden Bodybuilder, die sich am Zaunfest da im Theatershow stehen.
Das hat schon eine Serie von Gusto-Stückeln.
Disney. Wow. Mach nochmal.
Sehr cool. Michael. Sehr. Da hat es zum Beispiel im böhmischen Prater so ein Auto gegeben, wo man so, glaube 5 Schilling oder was reinwirft und dann bewegt sich das nach vorne und hinten, macht ab und zu Michael. Cool.
Sehr cool, wirklich cool.
Und es war auch vom Prinzip her was so wie diese Kung-Fu-Serie, oder? Er kommt immer in irgendeinen Ort und dann ist irgendwas und dann löst er alle Probleme und fährt weiter,
ja,
oder?
Ja, genau. Wobei in dem Fall ist es so, dass er nicht in den Ort kommt, sondern
die Foundation schickt ihn.
Genau, der Devin meldet sich und schickt ihn.
Und da ist dann immer die Frau, die drangsaliert wird von den Rockern.
Genau, es ist ein beliebtes Motiv, genau.
Die verliebt sich in ihn und für ihn ist das nur eine Oberfläche. Ja.
So wie die Außerirdischen für den Captain Kirk. Ja, genau. Man ist halt wieder so ein Grüner mit den Tacken. Ne?
Disney oder Marvel?
Ja, Disney, ich stehe nicht so auf die.
Aber gehört Marvel nicht mittlerweile Disney?
Ja, das stimmt, glaube ich.
Der Michael Jackson. Aber kurz bevor der Michael Jackson gestorben ist, wollte er das kaufen.
Stimmt,
Marvel.
Stimmt, das wird's wirklich?
Ja, das stimmt. Ah, okay. Da war das überhaupt noch nicht so riesig.
Okay. Ja, genau. Gedacht,
das ist eine super Investition.
Ja, okay. Sehr gut nachgemacht jetzt. Gleichzeitig Mickey Mouse und Michael Jackson.
Ja. Und ich hätte jetzt eigentlich so gemeint, dieses Figurenuniversum, Disney oder Marvel.
Aber was gibt's? Du meinst so Donald Duck und so?
Ja, genau. Und die Märchenfiguren und diese und so.
Was hat Disney, ja, so, ich finde Disney noch weniger eskapistisch als,
ja, das stimmt,
als Marvel. Mag ich lieber.
Ich schließe mich dem an. Ich bin auch gegen Superhelden.
Okay, das hat man sollten, aber es ist ein gutes Statement, finde ich. PlayStation oder Xbox?
Keine Ahnung.
Ich weiß ich auch nicht.
Picasso oder Andy Warhol?
Picasso.
Würde ich auch sagen.
Banksy oder Erwin Wurm?
Schon eher Banksy. Der hat halt schon noch gute Sachen gemacht. Und das ist immer noch dieses Mysterium. Und das mit dieser Auktion, mit dem Schredder, dass er leider nicht funktioniert hat, das war schon
sehr leidend. Wieso hat es nicht funktioniert?
Na, weil, wahrscheinlich, weil das so lange gelagert war und der Akku leer war, oder die Batterie. Und das ist nicht ganz durchgegangen, das Bild.
Ach so.
Das hätte ja völlig zerstört werden müssen. Das wäre schon viel, viel lustiger gewesen dann.
Ja, finde ich auch interessanter.
Klavier oder Orchester?
Was mich am meisten beeindruckt bei Orchesteraufführungen ist, wenn die sich so einspielen vorher. Das ist so ein toller Sound.
Aber Orchester als Begleitung für was anderes und Klavier als Begleitung für was anderes oder so ein für sich stehendes Stück?
Ja, ich hätte gedacht, hätte es jetzt so, wenn du dir aussuchen kannst, was höre ich mir jetzt an, dann nimmst du dann so eine Klaviersonate oder nimmst du so ein opulentes, eine Symphonie.
Weiß nicht, das kommt schon drauf an, von wem das ist, ob ich es nachsingen kann.
Ah ja, das ist bei dir.
Also dann schon lieber Richard Kleidermann als Chopin.
Okay.
Aber so auf Ö1, glaube ich, bleibe ich eher bei Klavier hängen als bei Orchester.
Ja, auf jeden Fall. Es ist schon irgendwie so eine Suppe, so ein Orchester.
Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Puh. Ja, schon Donauwalzer, oder?
Ja, das hat schon irgendwie mehr Symbolik auch. Dieses Silvester-Dings da im Vergleich zu dem Mitklatschen beim Neujahrskonzert.
Mozart oder Beethoven?
Mozart.
Na, warum?
Nee, ich schon.
Anfänger.
Mehr Happy Sound halt.
Bach.
Bach, ja. Ich hätte nur Bach oder Schubert wäre das nächste.
Da bin ich auch bei Schubert.
Da bin ich bei Bach.
Bist du so, es gibt so ganz extreme Bach-Anhänger. Bist du so einer?
Ja, aber da braucht man ja gar nicht diskutieren.
Ist der einfach das Beste?
Es gibt ich habe natürlich keine Ahnung und rede auf dem tiefstmöglichen Niveau drüber. Aber, weiß nicht, so dieser Kontrapunkt macht es halt schon interessant. Da ist halt, es sind halt zwei Melodien gleichzeitig. Das ist besser, Alter.
Ja, kannst du es nachsingen?
Na, eben.
Na, ich mag Sachen, die ich nachsingen kann.
Ja, gut, aber launische Forelle, entschuldige, ist ein Kindergarten in Wirklichkeit.
Beatles oder Stones?
Beatles. Keine Diskussion.
Wander oder Bilderbuch?
Bilderbuch.
Ist halt schon, kann man sich oft anhören und ist immer noch spannend, muss man sagen. Wobei natürlich ich mich auch sehr gefreut habe, dass mit Wanda wieder mal so breitbeinige Lederjacken, Kettenraucher auf der Bühne stehen. Gefällt mir auch sehr gut.
Lady Gaga oder Billie Eilish? Ich
kenne beide nicht. Der zweite Name gefällt mir schon besser.
Sind schon beide sehr gut, können beide sehr gut singen. Die Lady Gaga hat übrigens früher in einer Led Zeppelin Coverband gesungen.
Als er oder wie?
Urgut. Kann das urgut nachmachen und sind natürlich beides geniale Musikerinnen und wird sicher noch sehr viel kommen. Die Billie Eilish hat auf Saturday Night Live letztens so eine 60er Jahre Sängerin gemacht, kann das wahnsinnig gut.
Okay.
Und ist halt auch so ein musikalisches Genie, die halt zu Hause alles zusammenschustert mit ihrem Bruder.
Mhm.
Da fällt mir die Entscheidung sehr schwer. Wahrscheinlich eher Billie Eilish.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Puh.
Ja, irgendwie so als Metapher für mach doch einfach, dann doch lieber die Bewegung. Einfach mal tun. nicht lang drüber nachdenken.
Dann nehme ich das andere.
Okay, die Ruhe. Mhm. Ist doch gut. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Liebe mit Liebeskummer.
Ja, ich finde auch, wenn man so alt ist wie wir, da freut man sich ja, wenn man irgendwas noch spürt.
Man kann sich aber auch so dran erinnern. Und was mir aufgefallen ist, bei der Liebe, es macht keinen Unterschied, ob man 6 Jahre alt ist oder 21. Das ist genau dasselbe. Finde ich erstaunlich.
Mhm. Das hast du festgestellt durch deine
bei Kinder? Bei mir, ja. Mhm. Bei mir habe ich das festgestellt. Bei meiner Liebe.
Du bist schon ein bisschen älter als 21. Gilt das immer noch?
Mhm. Aber so richtig verliebt war ich halt schon lange nicht mehr.
Aber kannst du dich wirklich erinnern, wie du dich gefühlt hast mit 6?
Na, ich kann die Liebe noch spüren.
Alter, okay. Dann war sie stark. Das war die Volksschullehrerin.
Ja, voll verliebt. Eine Kommilitonin. Genau. Sagt man so, oder?
Ja, genau. So sagt man es in der Volksschule.
New York oder Los Angeles?
New York natürlich.
Ja, schon. Schon, wenn man eine Stadt sehen will, muss man die sehen, oder? Mhm. Nehme ich mal an.
Ja. Italien oder Griechenland?
Italien.
Schwierig. Glaube eher Griechenland. Die sind so gemütlich.
Ja. Zelt oder Hotel?
Hotel.
Hotel.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Kamin. Ich finde Fußbodenheizung wirklich ganz schlimm. Ich fühle mich da ganz unwohl bei sowas.
Ja, und jetzt mit dem Gas, was ist, ne?
Sowieso.
Alle fragen, wahrscheinlich kriegst du beim Rauchfanggerer gar keinen Termin, damit du fragst, ob du den alten Anschluss verwenden kannst.
Teppich oder Parkettboden?
Parkettboden.
Glaube auch.
Worauf wartest du, oder morgen ist auch noch ein Tag?
Worauf wartest?
Ja, aber jetzt so als Ideal oder als ehrliche Selbsteinschätzung?
Ja, so ist eher so als Persönlichkeit, ja, als Persönlichkeitseinschätzung vielleicht. Oder wozu tendierst du?
Mal so, immer im Nachhinein unzufrieden mit der Entscheidung.
Ich finde es ja lustig, dass ich persönlich schon eher tendiere zu, morgen ist auch noch ein Tag, aber im Vergleich zu anderen denke ich mir dann oft, das gibt's ja nicht, jetzt tut's doch endlich, kann ja nicht so schwer sein, machen wir uns das aus jetzt.
Mhm. Also du hast das Gefühl, im Vergleich bist du sogar eher tatsächlich der.
Ja. Ja. Mhm. Aber so richtig der Macher bin ich jetzt auch nicht. Mhm. Ich schließe daraus, dass die Gesellschaft einfach ganz schrecklich faul ist.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Also bei früh so, gehen. Wir haben das ein paar Mal erlebt, wenn wir was spielen oder so. Und dann ist man lang dort, und wenn man es dann schafft, so lang dort zu sein, dass alle schon weg sind, dann muss man sich von niemandem aktiv verabschieden. Man muss nicht so eine Runde gehen und sich überlegen, zu wem man jetzt Ciao sagt, sondern man ist einfach dort und plötzlich sind alle weg und dann geht man einfach. Das ist, finde ich, ein großer Vorteil.
Mhm. Servus, Baba, oder auf Wiedersehen.
Das sind drei Möglichkeiten.
Drei Möglichkeiten. Wir können auch sagen Tschüss oder Ciao, ist auch sowas.
Na, ich nehme Baba.
Ich nehme Servus.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.